Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir sind also die, die euch ein bisschen diese Arbeit näher bringen wollen, die euch ein bisschen was erzählen wollen, was wir mit diesem Schiff erlebt haben. Für mich ist es wirklich mein Traumschiff. Ich weiß nicht, wie man diese Sendung kennt im Fernsehen, aber für mich ist das mein Traumschiff, weil ich ganz viel dort erlebt habe, auch wenn schon einige Zeit her ist. Ich werde später noch ein bisschen was dazu erzählen, so wie jeder, der hier steht, wird später noch eine Zeit haben, wo er kurz noch was sagt, was er erlebt oder was ihn auch bewegt hat. Und genau, also bei mir ist es so, ich habe dort so eine Art Bibelschule auf diesem Schiff gemacht und war dann ein halbes Jahr dort gewesen und habe da mitgeholfen, war eher aber da für Tätigkeiten zum Beispiel wie in der Küche oder so zuständig und habe so administrative Hilfe eher geleistet. Genau. Ich sag vielleicht noch schnell meinen Namen, also Markus, für die ich mich kenne.
Ich bin die Nico und ich war vor 12 Jahren auf dem Schiff und ich habe da auch so eine Art Bibelschule gemacht und auf dem Schiff mitgearbeitet und dann auch einen Einsatz auf dem Land in Afrika gemacht.
Ich heiße Silke, ich war bisher noch nicht auf dem Schiff, ich werde erst nächstes Jahr dahin gehen und für 3 Monate da arbeiten.
Ich heiße Ulrike, ich habe auch diese Bibelschule dort mitgemacht und zwar war ich ungefähr Ende 98, Anfang 99 dort. Ich bin damals mit dem Schiff nach Guinea in Westafrika gefahren und für mich war es einfach eine Zeit, wo ich Gott unheimlich neu kennengelernt habe.
Ich bin Serena, ich war auf dem Schiff für fast 3 Jahre. Für Markus, es war ein Traumschiff, für mich, es war unser Liebeschiff. Ich habe meinen Mann kennengelernt dort und ich habe gearbeitet als Krankenschwester da in den Stationen.
Guido heiße ich, genau, gehöre zu ihr. Ich bin seit 2002 auf dem Schiff. Ich versuche jedes Jahr so 3 Wochen, 2 bis 3 Wochen im Urlaub hinzufahren und habe das bisher eigentlich immer geschafft. Okay, vielen Dank. Wir sehen die Leute gleich nochmal und ich darf jetzt quasi anfangen. Es tut uns leid, dass der Videoclip nur auf Englisch war. Aber das ist schon so eine kleine Einführung zu Mercy Ships, weil das auch alles auf Englisch geht in der Sprache, Schiffssprache. Ich habe jetzt eine kleine Präsentation mitgebracht. Und werde vielleicht auch noch einige Sachen aufarbeiten, die ihr eben gesehen habt. Also Mercy Ships. Ships ist ein bisschen übertrieben, es ist momentan ein Schiff und war auch für die meiste Zeit ein Schiff. Die Idee kam 1964. 1964 waren 120 Studenten, wie es da oben steht, auf der nächsten Folie, in einem Einsatz auf den Bahamas, als sie von einem Hurrikan überrascht worden sind. Und da hat der jetzige Präsident und Begründer Don Stevens diesen Gedanken gehabt. Er sagt, would it not be wonderful, wäre es nicht wunderschön, wenn es ein Schiff geben könnte, das halt Klamotten, medizinische Hilfe, Essen und andere Sachen, die brauchen, dorthin bringen können zu den Menschen, die wirklich so sehr die Hilfe brauchen. Und 14 Jahre später, 1978, sehen wir auf dem nächsten Dia, auf der linken Seite wurde dann die Anastasis umgebaut. Das war ein italienisches Kreuzfahrtschiff, das über mehrere Jahre lang umgebaut wurde zu einem Krankenhausschiff. Und das hat von 1978 bis 2007 vor allem in Westafrika seine Runden gedreht, war aber auch ein paar Mal hier in Europa, um einfach noch neue Sachen aufzuladen und Hilfsgüter zu bringen. Und seit 2007 ist jetzt das rechte Schiff etwas größer. Die Africa Mercy im Einsatz, die Africa Mercy war eine dänische Fähre, die für Züge zuständig war. Und da sind 2 Böden reingebaut worden und jetzt ein Krankenhaus, das über mehrere Jahre, ich glaube 5 Jahre haben die gebraucht, um das umzubauen. Und das ist jetzt halt schon im 2. Jahr im Einsatz. Die Mission von Mercy Ships ist relativ klar. Es ist eine christliche Hilfsorganisation. Und der Base Level, der Grund heißt, Gott dienen und den Nächsten dienen. Quasi wie das Gebot heißt, liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Aber auch deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Grundmission von Mercy Ships. Ich habe eben schon gesagt, es ist meistens in Westafrika. Auf der nächsten Karte sieht man Westafrika. Wir haben hier relativ wenig, oder mir ging es so, dass ich vor 2002 relativ wenig Berührungspunkte mit Westafrika hatte. Es liegt vielleicht daran, weil es nicht so häufig die Medien macht, vielleicht manche Bürgerkriege. Auf alle Fälle, Westafrika ist deshalb ausgesucht worden, weil die Menschen gemerkt haben, hier ist die Hilfe am nötigsten. 40 der 50 ärmsten Länder sind in Afrika und vor allem an der Westküste. Sierra Leone, Monrovia machen von der WHO die ganz unten die Liste und sind die ärmsten Länder, die es momentan hier gibt. Die Crew, so ein bisschen haben wir gerade schon gesehen. Ein paar Leute von der Crew waren schon da. Ganz unterschiedlich, ganz bunt. Aus über 40 verschiedenen Ländern kommen die zwischen vielleicht, ich glaube, 6 Monate ist der jüngste, bis über 80 Jahre, kommen mit den Sachen, die sie gelernt haben zu Hause, um dort auf dem Schiff zu leben und zu arbeiten. Das Schiff liegt für mehrere Monate in einem Hafen. Also momentan zum Beispiel liegt es für 9 Monate in Benin, in Cotonou, in der Hauptstadt, liegt da für 9 Monate, sodass man da quasi eine Station hat, wo man die Patienten betreuen kann und hinterher wieder ins Land zurückschicken kann. Aber es wird nicht nur auf dem Schiff gearbeitet. Ich kann natürlich jetzt in der Kürze der Zeit nicht alles euch erzählen, was es gibt, aber so ein paar Punkte möchte ich rauspicken. Zum Beispiel die mobile Zahnklinik. Die mobile Zahnklinik ist wirklich mobil. Morgens früh fahren die Zahnärzte und die Zahnarzthelfer raus in ihre kleinen lokalen Orte und ziehen da Zähne und behandeln jegliche Sorten von Zahnerkrankungen. Häufig relativ blutig. Ich war bisher nicht dabei, habe immer nur Fotos gesehen. Das hat mir dann immer schon gereicht. Neben den Zahnärzten, wo wir ja auch hier in der Gemeinde den Jochen Kramer lange hatten, der da auch gearbeitet hat, gibt es noch weitere Bauprojekte. Bei den Bauprojekten wird halt mit der Hilfe, finanziellen Hilfe und auch dem Know-how von den Leuten auf dem Schiff, von den Ingenieuren, Kliniken aufgebaut, kleine Häuser für medizinische Versorgungen. Dann als nächstes gibt es Bauprojekte für vielleicht das Allerwichtigste, nämlich für Brunnen, dass die Patienten dass die Patienten frisches Wasser bekommen können, beziehungsweise die Menschen dort. Landwirtschaftsprojekte gibt es, wo den Patienten, wo die Leute beigebracht bekommen, wie sie einfach in diesen Böden, die in Afrika doch etwas anders sind, gute Projekte erzielen können. Zurück auf dem Schiff gibt es eine Schule. Wir haben gesehen, dass wir auch Kinder dabei haben. Also es gibt ungefähr immer 50 Kinder auf dem Schiff, die von ganz klein bis Abitur quasi in die Schule gehen müssen. Da gibt es dann Lehrer, die auch freiwillig kommen und die Schüler unterrichten. Weiter auf dem Schiff, wichtige Sachen, hat der Markus eben auch schon gesagt. Man braucht Menschen in der Küche, die die ganze Crew mit 400 Leuten verköstigen. Dann als nächstes Leute auf dem Deck, die als Ingenieure oder als Deckies nennen wir die, dafür zuständig sind, dass das Schiff halt nicht auseinanderfällt, rostet oder die Sachen, die kaputt gegangen sind, wieder reparieren können. Nicht zuletzt natürlich auch ganz wichtig der Kapitän, der das auch freiwillig macht und der auch selber als Missionar quasi auf dieses Schiff geht. Ein ganz buntes Bild auf dem Schiff. Es gibt eine Post, es gibt ein kleines Geschäft, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, wie eine kleine Stadt halt. Aber jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, das ist auch für mich ein bisschen gefärbt, weil das halt auch die Sache ist, warum ich da hingegangen bin, nämlich zu den Patienten. Zu den Patienten und zu den Menschen da unten, die einfach vergessen werden. Und dazu haben wir ein Screening. Und das ist relativ unvorstellbar. Man hat das eben schon kurz in dem Video gesehen, als er gesagt hat, sie kommen zu Tausenden. Und es ist so, sie kommen zu Tausenden. Also man, bevor das Schiff in das Land kommt, ist schon eine Gruppe da, die für ein halbes Jahr das alles plant, sodass man dann in einem Stadion und auf einem großen Fußballfeld die Patienten alle sammeln kann und sozusagen screent, also alle durchschaut. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass man die klassifiziert in A, B, C, D, also A ist ganz dringend, B ist nicht ganz so dringend, nur wenn Platz ist, etc. Und man sieht hier auf den Bildern, wie lange diese Schlangen sind. Und wenn man einmal dabei ist, einfach diese Verzweiflung zu sehen von den Patienten, zu sehen, kann ich da hinkommen, kriege ich da noch Hilfe oder nicht, das ist sehr, sehr berührend. Und dann, wenn die Patienten quasi ins Stadion reingekommen sind, werden sie von verschiedenen Leuten angeschaut und kommen dann meistens zu den einzelnen Spezialitäten. und dann werden OP-Termine vergeben. Also man sieht hier den Dr. Gary Parker, der ist Chief Medical Officer, den haben wir eben auch schon kurz gehört. Der lebt mit seiner Familie seit über 20 Jahren auf dem Schiff und ist Mund-Kiefer-Gesichtschirurg aus den USA. Und er und viele andere planen dann den kompletten Einsatz, wann die Patienten operiert werden können. Und dann kriegen die kleine Kärtchen und Informationen, wie und wann sie zum Schiff kommen können. Und das klappt erstaunlicherweise sehr gut. Trotzdem kann man natürlich nicht am Anfang für ein halbes Jahr oder 9 Monate alles komplett planen. Das heißt, es gibt immer wieder kleine Screenings zwischendurch, wo, wenn sich das auch mehr rumgesprochen hat, dass das Schiff gekommen ist, Patienten dann auf das Dock kommen und von dort dann nochmal montags immer zwischen in der Früh bis abends nochmal gesehen werden. Und wenn offene OP-Kapazitäten sind, dann auch noch dort eingeplant werden. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Herzstück, nämlich den Operationssaal. Eben in dem Video war noch die Anastasis zu sehen, da waren 3 Operationssäle. Mittlerweile haben wir 6 Operationssäle, eine Station von 90 Betten. In den 6 Operationssälen laufen die Operationen parallel. Meistens gibt es 2 Säle, die nur mit Augenpatienten versorgt werden. Also man sieht da ungefähr 40 Patienten, die täglich von den Augenärzten operiert werden. Dann einen Saal, wo der Dr. Gary Parker arbeitet, als Mund-Kiefer-Gesichtschirurg. Und dann die anderen 3 Säle, wenn Spezialitäten aufs Schiff kommen. Zum Beispiel die Gynäkologen, also die Frauenärzte oder die Allgemeinchirurgen oder der plastische Chirurg. Diese ganzen oder Orthopäden, die kommen dann und teilen sich die anderen 3 OP-Säle dann auf. Wenn die Patienten dann operiert worden sind, kommen sie auf diese Station, die im Endeffekt, wie der OP auch, wie in Deutschland eingerichtet ist, allerdings ein bisschen kleiner. Und vielleicht sollte man dazu noch sagen, oben auf dem Bild sieht man, da ist so eine kleine Matratze unter dem Bett links. Und das ist vielleicht ein bisschen anders als bei uns. Also die Angehörigen kommen häufig mit aufs Schiff und versorgen ihre Kinder, Mütter, wie auch immer, und liegen halt nachts unterm Bett und schlafen dann dort. So, als nächstes möchte ich euch einfach mitnehmen, noch mal ein bisschen in die verschiedenen Patientengruppen, die wir sehen. Wir haben eben schon einen Harris gesehen mit diesem großen Gesichtstumor, was natürlich zum Glück jetzt nicht jeden Tag dort vorkommt, aber sehr, sehr häufig. Womit ich sehr häufig konfrontiert werde, sind Verbrennungen. Hier haben wir das kleine Mädchen. Das Problem ist in Afrika, es wird sehr, sehr viel mit einem offenen Feuer gearbeitet, was halt sein muss. Und die Kinder, das kann ich jetzt mittlerweile selber auch berichten, die scheuen sich nicht davor, sondern laufen überall hin, gucken sich alles an und fallen auch sehr häufig in das Feuer. Wenn es hier in Deutschland passiert, geht man sofort in die Klinik, wird behandelt, entweder operiert oder auch konservativ versorgt. Dort kann man nicht in die Klinik gehen. Es gibt keinen, der dies behandelt. Das heißt also, die offenen Wunden müssen irgendwie heilen. Und wenn die heilen, dann heilen die in einer Art Narbe. Die Narbe zieht sich zusammen. Und beim nächsten Bild, das ist der Jonathan, für mich ein ganz spezieller Patient, weil ich ihn lange mitbetreut habe, sieht man halt, wie das aussehen kann. Das heißt, er kann seine Achselhöhlen, seine Arme überhaupt gar nicht mehr abspreizen. Sein Nacken ist total verzogen durch diese Narben. Und dieser kleine Junge, der so ein goldener Junge war, auch so einen goldenen Charakter hatte, hätte es nicht geschafft, später mal für seine Familie zu sorgen oder allein auch nur für sich, weil er einfach seine Hände, seinen Körper nicht richtig einsetzen konnte. Und da werden dann viele, viele Verbrennungskinder und auch Erwachsene behandelt. Weiter sind viele entstellende Narben da, zum Beispiel hier diese wuchernde Narbe. Da ist ein Problem, dass die schwarze Haut da etwas anfälliger ist, dass Narben sich so ausbilden, die können entfernt werden. Was noch sehr häufig kommt, sind die Spalten. Da haben wir eben auch schon ein paar Bilder in dem Videoclip gesehen. Die Spalten sind was ganz Besonderes. Jeder denkt, naja gut, in Afrika gibt es viele von diesen Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten. Aber es stimmt nicht. In Deutschland gibt es, gesehen von der Inzidenz her, mehr Spalten in Asien, mehr Spalten als in Afrika. Nur hier, sobald die Kinder auf die Welt kommen, können die halt versorgt werden. Dort werden sie auch manchmal versorgt. Und jetzt, ich war vor 4 Wochen in Benin, habe ich diese Geschichten nochmal gehört und die erschüttern mich. Die Kinder kommen auf die Welt und haben diese Spalte. Wenn man jetzt in einem Dorf ist, vor allem in Benin, wo der Voodoo-Kult noch so hoch ist, sagen die halt, okay, das Kind ist von einem Dämonen besessen und das Kind wird beerdigt, lebendig, damit der Dämone zufrieden ist. die Eltern, die das nicht machen, kommen dann halt, wenn das Kind überlebt, weil es ja häufig Probleme gibt überhaupt mit der Nahrungsaufnahme, können dann aufs Schiff kommen. Und durch eine relativ einfache und gute Operation kann zum Beispiel der Nächste, der Ali, kann der Ali wieder so ein Lächeln bekommen. Und es ist wirklich so, man sieht den Unterschied in den Augen. Die Leute wissen, die Kinder wissen, ich bin jetzt wieder normal, ich kann wieder zurück, ich kann normal in die Schule gehen, ich werde nicht gehänselt, ich werde nicht ständig versteckt. Und neben den Spalten, haben wir noch das junge Mädchen, genau neben den Spalten, kommen natürlich diese großen, grotesken Tumore auf das Schiff. Da haben wir eben ja den Harris gesehen. Und jetzt fragt man sich, warum sehen wir das nicht hier? Gleiche Antwort. Wenn hier ein Tumor langsam wächst, geht man so relativ zügig zum Arzt. Das wird diagnostiziert und wird operiert. Diese Tumore, auch das nächste Foto beim Alfred, das sind Tumore, die gutartig sind und lange, lange wachsen. Und genauso wie mit dem Harris jetzt, wenn es nicht operiert wird, nicht nur, dass das grotesk aussieht, aber die haben halt hinterher nicht mehr die Möglichkeit, Nahrung zu sich zu nehmen oder eher noch zu atmen. Und das wurde gerade im Clip auch gesagt, eigentlich eine der schlimmsten Arten zu versterben, wenn man erstickt. Von daher eine tolle Möglichkeit, diesen Patienten zu helfen. Die Mabinti, auch eine Patientin, die uns sehr nahe liegt, vor allem der Serena, weil sie lange, lange die Mabinti gepflegt hat. Genau. Das ist traurig, wenn man das sieht, dass solche Sachen selbst in den Textbüchern, wenn man sich jetzt die medizinischen Bücher aufschlägt und diese Diagnosen ansieht, da sieht man immer nur so ganz kleine Tumore, weil die halt im Westen geschrieben wurden. Und solche Ausprägungen kommen da überhaupt gar nicht hin. Okay, jetzt kommt noch ein Tumor und danach kommt dann neues Krankheitsbild, das Noma, das ist ein Problem bei Patienten, die im Endeffekt wie wir auch eine Mundschleimhaut haben, die mit ganz normalen Bakterien besiedelt sind. Aber weil die so ein schlechtes Immunsystem haben, greifen die Bakterien das Gewebe im Gesicht an und fressen es sozusagen weg. Und dann kommen die Patienten, wenn sie überhaupt überleben, also 80%, die diese Infektion haben, versterben, leben dann hinterher und sind die Lakaiwans, die überlebt haben, mit diesen grotesken Entstellungen. Und dass die Hawa, genau, und das ist noch das kleine Mädchen, wo man halt sehen kann, wie der Defekt schön verschlossen wurde und im Endeffekt wieder ein normales Leben möglich ist. Weiter, ein anderes Fachgebiet, die Orthopädie, die angeborenen Fehlbildungen. Das war jetzt beim Screening dieses Jahr, ich war nicht dabei, aber habe die Fotos halt bekommen. Man sieht, wie viele angeborene Fehlbildungen da sind und man kann sich unschwer ausrechnen, dass diese Kinder keine normale Zukunft haben und auch keinen haben, der diese Umstellungsoperationen durchführen kann. Von daher kommen Orthopäden zweimal in diesem Jahr, sind da hingekommen und haben diese Patienten operiert. Die angeborenen Fehlbildungen an der Hand, die waren dann eher was wieder für uns zu operieren, was eher so in unseren Aufgabenbereich fällt. Aber auch da wichtig, man kann sagen, naja, so eine kleine Sache an der Hand, aber wenn man in Afrika ist und arbeiten will und seine Familie ernähren will, braucht man beide Hände, man braucht die Finger. Von daher ist es zwar nur eine kleine Operation, aber ein großer Effekt langfristig gesehen für die Patienten. Und jetzt kommen wir noch zu den zwei letzten Krankheitsbildern, da habe ich genug Medizin hier unterrichtet. Die vesikovaginalen Fisteln stellen ein großes Problem in Afrika dar. Das ist ein Kanal, der sich ausbildet zwischen Scheide und Blase. Und das Problem ist, bei den Geburten, die dort unten haben, die teilweise tagelang brauchen, bis das Kind wirklich rausgekommen ist, teilweise auch bei den Totgeburten, drückt halt der Kopf des Kindes auf die Gebärmutter und zwischen Gebärmutter und Schambeinknochen ist die Blase und wenn man da sich vorstellt, drückt drei Tage sowas Hartes drauf, dann geht das Gewebe kaputt und als Ergebnis verlieren die Patienten halt ständig Urin, teilweise auch wenn es dann nach hinten geht, auch Stuhl und werden so durch den unangenehmen Geruch sofort von ihren Familien und von den Dörfern ausgestoßen. Und es ist krass, weil man sich das nicht vorstellen kann. Aber die Hygiene ist da natürlich schwieriger als hier, wo es ja auch Patienten gibt, bei denen es sowas passiert ist. Aber dadurch, weil die halt riechen, werden die von den Angehörigen ausgestoßen und leben ein sehr einsames und trauriges Leben. Und wenn die dann kommen, die kommen auch immer dann, wenn die Gynäkologen und die Urologen auf dem Schiff sind, das heißt also, dann sind meistens so eine ganze Station voll mit diesen Frauen, man sieht den Unterschied. Die Menschen kommen, sind traurig, sind einsam, werden operiert, überhaupt. Leute kommen zu ihnen und berühren sie und sprechen mit ihnen. Also eine Sache, die überhaupt gar nicht mehr gewohnt sind. Und dann werden sie operiert und können den Urin wieder halten und können wieder zurück in ihr Dorf gehen und sagen, ich bin geheilt, das war kein böser Geist oder sonst was auch, und wieder ein ganz normales Leben führen. Und was ich eben schon ganz kurz angeführt habe, sind die Augenerkrankungen. Da gibt es extrem viele und vor allem diese Erblindung, dass halt die Linse eintrübt und die Patienten dadurch nichts mehr sehen können. Wie gesagt, es gibt zwei Säle, die den ganzen Tag diese Operationen durchführen. Und da werden dann ungefähr 40 bis 45 Operationen durchgeführt in lokaler Anästhesie, ohne Narkose. Die Patienten können auf einmal, bevor sie nichts, also sie konnten vorher nichts sehen und hinterher konnten sie wieder was sehen. Eine tolle Erfahrung, auch wenn es 40 Mal am Tag vorkommt. Und als letztes, vielleicht das auch nochmal zum Abschließen, die Motivation der Leute auf dem Schiff ist meistens die, dass man halt das tun will, wozu Gott einen berufen hat und wozu man die Bibel gelesen hat und gesagt hat, okay, das ist das, was ich tun möchte. Das ist jetzt ein Beispiel, weil Christus ja auch sagt, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und im Endeffekt, die geringsten Brüder, diese No-Names, die gibt's da sehr viel, aber die gibt's auch hier. Und deshalb möchte ich sagen, und da spreche ich auch in dem Namen aller Leute, die auf dem Messerships waren, es ist ein Projekt, das sehr gut auf uns zugeschneidert ist und wo ich denke, wo man den Auftrag von Gott, dass man den Geringsten helfen soll, super durchführen kann. Aber es gibt auch viele, viele andere. Und das ist jetzt nur eine kleine Einführung, was medizinisch auf dem Schiff läuft. Und jetzt geht es weiter mit dem Markus, mit der Nico.
Wir haben gesagt, dass jeder einfach, der auf dem Schiff schon war oder noch hinfährt, ein bisschen was erzählt, was uns einfach so fasziniert und bewegt. Und mir geht es so, dass es einfach die Liebe ist, die da auf dem Schiff herrscht. Und da sind, also auf dem Schiff wohnen und arbeiten so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern und die sind so unterschiedlich alle. Also so richtig langfristig wohnen ungefähr 400 Leute dort und pro Jahr kommen ungefähr 1000 Menschen und gehen, also kommen und gehen 1000 Menschen, die da mitarbeiten. Und wenn es jetzt in einer normalen Firma oder sowas wäre, die könnte so nie überleben bei so einem Mitarbeiterwechsel. Aber bei Mercy Ships, da funktioniert das. Und das ist schon allein ein Wunder an sich, finde ich. Und so viele Menschen aus der ganzen Welt arbeiten da zusammen und haben alle ein Ziel. Sie geben einfach Gutes weitergeben, Gottes Liebe weiter und das, was sie können und verändern dadurch das Leben von den Menschen, die da hinkommen, die oft keine Hoffnung mehr haben. Und auf dem Schiff, wenn man da so wohnt, ich habe da einfach mal 3 Monate mitgelebt, da ist so eine ganz enge Verbundenheit und eine gute Gemeinschaft und so eine ganz große Einheit zu spüren. Man spürt da einfach Gottes Liebe untereinander, unter den Mitarbeitern und auch für die Menschen, die da herkommen. Das spürt man fast anfassbar. Das ist einfach da was ganz Starkes, weil jeder diese Liebe als Motivation hat für das, was er da tut. Egal, ob man jetzt in der Küche arbeitet oder putzt oder operiert oder sowas. Das ist einfach die Liebe, die alle verbindet. Und das ist, ich finde immer, das ist so wie, wenn dieser Bibelvers umgesetzt wird aus Johannes, den hatte der Thorsten letzte Woche auch gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört, sagt Jesus, dass ihr euch untereinander liebt. Und das ist das, was man auf dem Schiff auch erleben kann und dass da einfach die Liebe regiert. Und was ich noch so toll finde, ist, dass die Menschen, die da mitarbeiten, die kommen in ihrem Urlaub, die nehmen Urlaub, fahren auf das Schiff und arbeiten dann dort und bezahlen dafür auch noch, aus Liebe zu Jesus. Und das ist so, finde ich, eine geniale Methode, um die Personalkosten niedrig zu halten und die Spenden, die andere Leute dahin spenden, dann einfach genau, die kommen dann da an, wofür man sie auch haben will, zu den Leuten. Die fließen nicht nur ins Personal, sondern es kommt einfach viel ganz direkt dort an. Und das finde ich ein ganz tolles System, eine tolle Idee, sowas zu finanzieren. Und ich hatte ein Erlebnis an diesem Screening Day, den der Guido auch vorhin beschrieben hat, wo die Leute so kommen und man die anschaut und Termine vergibt. Und es kann ja auch nicht jeder dann operiert werden, weil es so viele Menschen sind und manche einfach so von dem geht einfach nicht zu operiert werden. Und das ist für die dann natürlich total entmutigend, wenn sie da jetzt eine tagelange Reise auf sich genommen haben, warten dann da tagelang, ob sie jetzt drankommen oder nicht, und dann hören sie, bei ihnen geht's nicht, bei ihnen kann man nicht operieren. Das ist schon echt ganz schön heftig. Und deswegen ist es auch so, dass jeder, der dorthin kommt, für den wird dann gebetet danach. Und da gibt's verschiedene Teams. Und ich war da auch mal in so einem Gebetsteam dabei und wir haben dann immer zusammen für die Leute gebetet. Und wir waren gerade so mittendrin und dann kam ein anderer von so 5 Metern weiter zu uns gerannt und hat gesagt, hey, hört mal zu, wir haben gerade so was Tolles erlebt. Wir haben für einen Blinden gebetet und er ist geheilt worden. Und ja, so ist einfach Gott, der wirkt auch so im Leben von Menschen. Und ich finde es total schön, dass es heute noch so ist. Ja, und ihr merkt, ich werde immer noch berührt davon. Auch jetzt nach 12 Jahren, dass einfach, was dort auf dem Schiff so passiert, durch Menschen, die hingehen und Zeit und Geld investieren in andere Menschen. Jetzt kommt der Markus.
Ja, ich glaube, ich möchte euch auch ein bisschen teilhaben lassen von dem, was mich am meisten an diesem Schiff bewegt. Ich möchte auch wirklich gleich sagen, dass das, was ich sage, kann, denke ich, auch hier passieren. Und es kann in Würzburg passieren und es kann in Deutschland passieren. Aber das ist so, ja, was mich am meisten bewegt hat. Für mich ist es auch schon, ich habe auch schon nachgedacht, das ist 9 Jahre jetzt her, wo ich dort war auf dem Schiff. Aber ich finde, diese Zeit hat mich nachhaltig verändert. Ich habe auch danach noch mehrere Einsätze gemacht, wo ich einfach in verschiedenen Ländern war und einfach da mitgeholfen habe, mehrere Wochen mal in Indien oder auch in Kiew. Und ich denke, die Zeit hat mich da ganz arg geprägt dort. Und also immer diese Faszination von dem Ganzen ist irgendwie noch geblieben und es hängt mir noch so ganz am Herzen, dieses Schiff. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die mich damals so arg bewegt hat und die mich so arg mit dem Schiff verbindet irgendwie. Ich habe auch einen Bibelvers dabei, also die gehört dazu, der Bibelvers. Also ihr müsst euch vorstellen, Jesus war unterwegs, kannst du ruhig mal machen, die Folie. Genau. Also Jesus war unterwegs, ich werde es ein bisschen erzählen, ihr könnt es aber auch ohne lesen. Er war unterwegs gewesen und ist durch die Städte gereist und irgendwie hat er schon eine riesen Menschentraube nach sich gezogen. Ganz, ganz viele Menschen sind ihm nachgefolgt und haben und das war ein Lärm gewesen. Und mitten in diesem Lärm sitzt ein Mann, der Bartimäus, und dieser Mann sitzt da schon wahrscheinlich jahrelang. Keiner sieht ihn, keiner berührt ihn. Er ist krank, er ist aussätzig, er ist jemand, den man einfach links liegen lässt. Und es ist dann so, dass er fragt, was ist denn hier los, was ist denn das für ein Tumult? Und dann sagen ihm Leute, ja, das ist Jesus von Nazareth ist da. Und er merkt irgendwie ist was Besonderes an dem Mann. Ich weiß nicht genau, was in ihm vorgehen muss. Aber er fängt das Rufen an, er fängt an irgendwie zu rufen, hier steht, habe ich auch markiert, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die sagen, hey, sei still, sei ruhig. Bleib ruhig irgendwie, das weiß nicht, komm, störe jetzt hier die Veranstaltung nicht. Und er ruft nochmal, noch vielleicht lauter. Und dann bleibt Jesus stehen. Und ich finde, das ist ein Wunder, dass Jesus stehen bleibt und ihn sieht und ihn wirklich auch heilt. Und im Englischen heißt es vielleicht ungefähr so, dass er vielleicht, also war er wahrscheinlich auf Hebräisch oder ich weiß nicht, auf seiner Sprache gerufen. Im Englischen heißt es eben, Jesus, Son of David, have mercy on me. Und da hat er geschrien und geschrien. Und ich finde, das ist für mich ein Bild, was Mercy Ships macht. Also dieses Erbarmen, das Mercy Ships hat. Jesus, Son of David, have mercy on me. Und Jesus hält an. Und ich glaube, dass diese Schiffe genau das machen, oder dieses Schiff, das jetzt da rumreist, genau das macht. Es hält an und es sieht Menschen, die niemand sieht. Und es berührt Menschen, die niemand berührt. Und es ist nicht das Schiff, sondern es sind die Menschen natürlich auf dem Schiff, die Menschen berühren. Aber das ist das, was mich wirklich ganz, ganz tief in meinem Herzen berührt hat. dass die Leute, die ohne Hoffnung sind, die verloren sind, die ausgestoßen sind von jeder Gesellschaft, von der Dorfgemeinschaft, niemand will was mit denen zu tun haben. Und es ist für uns eine Kleinigkeit, so einen Schnitt zu machen. Oder hier in Deutschland ist das kein Problem, dort ist es ein Riesenproblem. Aber Mercy Ship sieht diese Menschen. Und was mir so wichtig ist, ist, dass es nicht dieses Schiff nur ist, das die Menschen zieht, dass es die Menschen da drauf sind, die Menschen sehen und die berühren. Und wahrscheinlich haben sie noch nie in ihrem Leben vielleicht manche Aussätzige, die irgendwelche Verbrennungen haben oder irgendwelche Tumore, hat wahrscheinlich vielleicht in ihrem Leben noch nie jemand richtig berührt. Und das erste Mal in ihrem Leben werden die von jemandem berührt. Und die fangen sofort das Weinen an, weil sie es noch nie erlebt haben, dass sich jemand berührt hat. Und mir ist nur so wichtig, diese Menschen am Rand, die sind auch hier. Die sind da draußen. Das gibt so viele. Und ich glaube, manchmal sehen sie sich einfach nach einer Berührung. Oder dass sich jemand im Lärm der Zeit und alles, was da draußen so los ist in unserer Welt, dass sich jemand sieht und jemand hört. Und vielleicht ruft morgen jemand mal Markus, Jünger Gottes, oder ich weiß nicht, oder Jünger Jesu, halt an irgendwie. Und vielleicht ruft er aber auch nett. Und es ist ein stiller Ruf seines Herzens. Und ich wünsche mir das auch, dass ihr, das ist eine Chance, aber da draußen warten ganz, ganz viele Chancen. Ja, genau. Also das war das, was ich mit dem Schiff verbinde. Das sind noch ganz, ganz viele Eindrücke. Aber ich denke, ich wollte einfach mal einen rausgreifen, was mich so bewegt hat.
Und ich habe auch noch einige Sachen, die eigentlich absolut daran anknüpfen, was Markus und was Nico gesagt haben. Vor kurzem hatte mal unser Pastor, der Christoph Schmitter, diesen Vers ein bisschen mehr beleuchtet, Matthäus 9, 35, 38, wo halt Jesus durch die Menschen geht, durch die Menschenmenge geht und predigt, den Leuten unterrichtet und dann aber auch die Leute heilt. Und er sieht, als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe. Und ich finde es halt sehr cool, wenn man in die Bibel schaut und sieht, wie Christus im Neuen Testament, aber auch wie im Alten Testament Gott redet und vor allem die Armen dort in seinem Fokus hat. Und zwar diese Sachen, die wir vielleicht manchmal trennen, dieses Predigen und Reden und dieses Handeln und Tun, dass wir sagen, dass das so zwei Sachen sind, aber im Endeffekt, wenn wir Christus als Vorbild haben, ist das eine Sache. Er macht es meistens und guckt in die Bibel und seht, wie häufig er dort Menschen heilt und sich um sie kümmert. Und zwar finde ich das Coole, auch wieder jetzt im Hinblick aufs Schiff, du kannst nicht eine ganze Nation heilen. Ja? Und Jesus hat das aber auch nicht gemacht, sondern er ist zu dem einen hingegangen, der da gesessen hat. Oder er hat den einen gesehen auf dem Baum, der da oben ist. Er hat also die Individuen gesehen und hat sich um die gekümmert. Und das finde ich so erleichternd, weil ich kann mich nicht um ein ganzes Volk, um die ganze Nation von Benin oder Westafrika kümmern. Ich kann mich nur um Mabinti oder Harris kümmern. Die bedürftige Welt. Wir haben jetzt bald 7 Milliarden Menschen und 1 Milliarde leben da in absoluter Armut, wie ich eben schon gesagt habe. Deshalb auch Westafrika, weil 40 der 50 ärmsten Länder dort auf einem Haufen zentriert sind. Und noch eine andere Bibelstelle, Psalm 12, Vers 6. Der Herr spricht, ich will eingreifen, denn die Armen werden unterdrückt und die Hilflosen seufzen, weil man ihnen hart zusetzt. Ich werde ihnen Hilfe schaffen, nach der sie sich sehnen. Und das erlebt man dort. Aber wie Markus auch gesagt hat, nicht nur dort, sondern auch hier. Aber da erlebe ich es irgendwie noch intensiver. Und vor allem, dass sie nicht jammern, die Menschen, sondern seufzen. Und das finde ich ein tolles Vorbild von denen, weil dieses Jammern ist relativ oberflächlich und relativ schnell. Aber dieses Seufzen, man merkt so richtig. Das nächste heißt die 6 großen Killer von der WHO, gezeigt, was das große Problem was die Armut momentan ausmacht. Und ihr könnt euch das durchlesen, also Kleinigkeiten, sauberes Wasser, Impfungen, nicht genug zu essen, Malaria, Tuberkulose, Säuglingssterblichkeiten. Die führen alle dazu, dass am Tag ungefähr 55.000 Menschen versterben, nur deshalb. Und ich habe häufig schon gesessen und diese Sachen gehört in irgendwelchen Vorträgen und das war immer okay, ich habe das verstanden und das hat mich auch erschüttert. Aber Mitleid habe ich auch irgendwie gehabt, aber nicht so richtig. Dann habe ich mich jetzt mal hingesetzt und nachgeschlagen, was Mitleid eigentlich heißt. Und da habe ich diese Definition gefunden. Das ist ein ganz tiefes Bewusstsein, der Schmerzen der anderen. Das hatte ich auch gehabt, wenn ich höre, dass den Menschen so schlecht geht oder das vielleicht auch sehe. Aber dann ist es verbunden mit dem tiefen Wunsch, das zu erleichtern oder zu helfen, dass das erleichtert werden kann. Und Christus hat das gezeigt an jedem Einzelnen. Und er hat es gemacht, er hat geheilt. Vielleicht leichter als wir und vielleicht auch leichter als Markus Morgan. Als nächstes möchte ich nur einmal euch zeigen, und das soll jetzt keine Kollekteneintreibe oder sonst was sein, wie in Deutschland gerechnet wird und auf Mercyship. In Deutschland gibt es die DRGs, die danach werden Krankheiten abgerechnet und wenn man dann dies alles verschlüsselt, dann kommt am Ende eine Gesamtsumme raus. Und für einen Katarakt, also für eine Augen-OP, seht ihr, 1300 Euro. Lippenkiefer-Gaumenspalte, wenn nichts schief läuft, 5000 Euro. Und solche Tumore entfernen, ungefähr 12.000 Euro. Und weil die Menschen, der putzt und der Kapitän auf dem Schiff ist, alle kommen und sich selber finanzieren, weil sie sehen, das ist der Auftrag, den sie von Gott haben, das ist meine Berufung, kann auf dem Schiff mit minimalen finanziellen Mitteln geholfen werden, dass man halt für 40 Euro einen Katarakt operieren kann oder für 200 Euro so einen Tumor entfernt. Das soll jetzt kein Geld sein und einfach rauswerfen, weil wir haben alle schon tausendmal über Hochzeiten 1. Korinther 13 gehört, wo es um die Liebe geht und man denkt, ja, schon wieder um die Liebe und wir haben heute Morgen davon gesungen, wir haben jetzt einiges davon gehört und da möchte ich euch zu ermutigen, dass ihr, egal ob das hier in Würzburg auf dem Schiff oder sonst wo ist, nicht einfach nur Sachen macht, weil man das ja macht, sondern dass halt die Liebe dazu kommt und wie es in 1. Korinther 13 steht, wenn die Liebe nicht dabei ist, ist alles umsonst. Und dann mein Lieblingsspruch bezogen auf das Schiff ist, wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer und wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott.
Ja, wie gesagt, ich war bisher noch nicht auf dem Schiff. Ich werde nächstes Jahr für 3 Monate dort arbeiten als Krankenschwester. Und zwar fliege ich Ende Januar nach Teneriffa und werde dann mit dem Schiff in den Togo segeln oder fahren. Für mich so die Motivation auf dem Schiff mitzuarbeiten, ist vor allem, dass ich es total ungerecht finde, dass die Welt so ungleich ist und ich möchte, dass die Menschen dort vergessen werden. Und so kann ich einfach einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich da für einzelne Leute was ändert. Ich finde, in meinem Leben ist so viel Schönes und ich fühle mich von Gott echt beschenkt. Deshalb möchte ich auch was für andere tun und nicht alles für mich einsetzen. Ich glaube, dass für Gott eben jeder Mensch total wertvoll ist und dass wir andere Leute nicht vergessen werden sollten, auch wenn sie nicht unmittelbar vor unserer Nase sind. Und ich dachte mir, ich würde auch gern auf dem Schiff arbeiten, weil das was ist, wo ich mein ganzes Leben dafür einsetzen kann oder diese Zeit eben, die ich da verbringe. Ich will nicht immer nur für meinen Wohlstand arbeiten und einfach für mein Leben sorgen, dass mir es gut geht, sondern auch ja das weitergeben, was ich von Gott bekommen habe. Und ich bekomme hier so viel umsonst, dass ich denke, ich kann es auch für andere machen. Vor ungefähr 7 Jahren habe ich die Homepage oder die Internetseite von Mercyship im Internet gesehen und es hat mich total beeindruckt, die Arbeit und die Menschen, die dann Hilfe erfahren. Und seitdem ist es für mich so ein Traum geworden, auch mal da zu arbeiten. Es hat aber auch viel gegeben, wo ich dachte, ich bin da nicht wirklich geeignet dazu. Ich glaube, das wird mir nicht möglich sein, weil ich damals noch keine Berufserfahrung hatte und mich auch im Englischen so unsicher gefühlt habe, dass ich dachte, ich würde da nicht überleben, wenn ich nur Englisch reden sollte. Und jetzt hat Gott so einiges verändert und in meinem Leben passieren lassen, dass ich denke, er hatte schon langfristig geplant. Ich habe eine Arbeit bekommen, auf der ich sehr viel gelernt habe, gerade was so Versorgung von operierten Patienten betrifft. Und ich habe gelernt, Englisch zu sprechen, da ich in einen Hauskreis gekommen bin, der englischsprachig ist. Und ich habe damals schon irgendwie innerlich geschmunzelt und dachte, was passiert hier? Gott, was soll das werden? Wofür bereitest du mich vor? Und ich dachte, ich würde ungern alleine wohin gehen, wo ich niemanden kenne, wo ich nicht weiß, fühle ich mich da wohl, lebe ich mich da ein. Und jetzt denke ich, die Gemeinschaft auf dem Schiff ist echt so genial, dass man sich da nicht verloren vorkommt, weil einfach jeder freiwillig da ist und jeder dort sein möchte an diesem Ort, um damit zu arbeiten. Da bin ich von Gott echt beeindruckt, dass er so langfristig was plant und immer wieder was vorbereitet hat. Und ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich vom Schiff was gehört habe, dass es mich total begeistert einfach. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr auch ein Projekt in eurem Herzen habt, das euch wirklich anspricht, wo ihr denkt, da lohnt sich dafür einzusetzen, aber vielleicht ist es zu schwierig, das umzusetzen. Betet darüber und wartet ab, was passiert. Es ist leicht, einfach aufzugeben und zu sagen, ja, das klappt nicht, es ist zu schwierig. Aber es echt was Tolles, wenn man merkt, so ein Traum, der verwirklicht sich. Und es lohnt sich auch, ein Stück vom eigenen Leben zurückzustecken und auf das eigene Einkommen oder was einem so Sicherheit gibt, die Leute, die man kennt, auf das zu verzichten, weil man weiß, es ist wirklich wichtig, was man macht. Die Sorina kommt als nächstes nochmal.
Und ja, wie Silke hat schon gesagt, was kannst du tun hier? Wir haben eine Liste, alle die verschiedene Open Positions, das sind auf dem Schiff jetzt. Es ist nicht nur medizinische, Beruf, dass man kann da arbeiten. Man kann, wir brauchen Kapitän, Putzfrauen, Fotografin, alles. Wenn du hast einen Beruf und du denkst, vielleicht ich kann dann Arbeit, guck mal auf dem Website und vielleicht es gibt etwas da. Die zweite Ding, Spenden. Guido hat auch gezeigt, was man kann mit dem Geld machen. Wie viel kostet eine Augen-OP, ein Tumor-OP, wie, ja, wo dein Geld geht. Und dann, ich glaube, wir sammeln hier gleich irgendwann. Und dann die dritte Dinge, beten. Das Schiff braucht, und die Leute, das arbeiten auf dem Schiff, braucht deine Beten. Es ist ganz wichtig. Wir können es nicht machen. Ich war da für fast 3 Jahre. Und es war, es hat gute Zeit und auch schlechte Zeit, wann man es müde, ist die Ende von 9 Monate in einer Hafen, ist, du arbeitest ganz viel, es ist etwas, es ist schön, aber manchmal, man braucht ein bisschen mehr Kraft und, diese Beten, es hilft ganz schön. Zum Glück, wir sehen, die Zeit ist fast um und ich muss nicht so viel sagen. Ich glaube, die Band kommt jetzt und dann zum Ende Kerstin kommt zurück.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.